Unser Reporter Daniel Schlipf trifft für uns regelmäßig Wissenschaftler und andere kluge Menschen, Forscher, die besonders sind oder die an ganz besonderen Orten forschen. Dr. Stefan Kröpelin aus Köln zum Beispiel ist Wüstenforscher.
Dr. Stefan Kröpelin ist Geologe und Klimaforscher. Er arbeitet am Institut für Frühgeschichte der Universität Köln. Der Forscher reist an Orte, an denen manchmal seit Tausenden von Jahren kein Mensch mehr gewesen ist. Orte, wo noch nie geforscht wurde. Sein Forschungsgebiet ist die Sahara-Wüste. Kröpelin gilt als guter Erklärer seiner Forschung. In diesem Jahr bekommt er den renommierten Kommunikatorpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Vermittlung seiner Forschung über die Sahara.
Und Daniel Schlipf durfte den 65-Jährigen in der Forschungsstelle Afrika in Köln besuchen.
Es gibt Kinder, die möchten Feuerwehrmann werden, Lokführer oder Fußballprofi. Sie wollten schon als kleiner Junge Archäologe in Ägypten werden. Inwiefern war dieser Wunsch denn komplett freiwillig?
Der ist wirklich wahr. Ich weiß nicht, wie Sie darauf gestoßen sind.
Aber
es
gut
ist
vorbereitet.
Wirklich offenbar. Das ist also wirklich wahr, dass ich schon als Kind mit 5, 6 Jahren unbedingt Archäologe, Ägyptologe in Ägypten werden wollte.
Inzwischen haben Sie bis heute über 50 Expeditionen in der Sahara überlebt, wie man ja schon sagen muss. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich.
Ja, es wird halt im Prinzip natürlich, wie gesagt, durch diese jüngeren Entwicklungen leider in einem ehemals total sicheren Land wie Libyen natürlich immer schwieriger. Aber es kann auf der Autobahn passieren, wenn man wohin rast. Es kann heute überall passieren. Und deswegen habe ich eine Einstellung, wenn man gut eingebettet ist in den Ländern, wo es einheimische Bevölkerung gibt, im Großteil der Gebiete, also 1 Million Quadratkilometer, wo wir jetzt praktisch seit Anfang der 80er Jahre arbeiten und wo ich also jedes Jahr mehrere Monate verbracht habe, ist da Bevölkerungsdichte null. Und da ist, würde ich auch sagen, die Gefahr gegen null, dass man dort überhaupt gefunden wird. Und ich habe auch immer gesagt, Nordschad, wenn wir von irgendjemand gefunden würden, irgendwann, dann würde ich erstmal gratulieren, weil es ist ein unglaublicher logistischer Aufwand, um überhaupt dorthin zu kommen. Man muss ja alles mitnehmen für Wochen und Monate, also Wasser und Treibstoff und Ersatzteile und die wissenschaftliche Ausrüstung und Essen und alles. Und die Hauptgefahr natürlich ist dort jetzt nicht Banditen, Schmuggler, Terroristen heute oder sonst was, sondern dass man eben keinen ernsthaften medizinischen Unfall hat. Dann sieht es schlecht aus, weil man normal mindestens eine Woche, wenn man in entlegenen Gebieten ist, Tag und Nacht fahren müsste, um zum nächsten Arzt zu kommen. Was das für ein Arzt ist, sei dahingestellt. Ja,
was macht man in so einer Situation? Betet man nur? Guckt man nach oben? Oder?
Wahrscheinlich. Also ja. Ich denke, die auch immer wieder mitkommen, die haben so einen gewissen Fatalismus. Wenn es passiert, passiert es. Es kann immer passieren, weil man darf nicht leichtsinnig sein. Und wenn man dann eine gewisse Erfahrung hat in dem Gelände und aufpasst und eben halt nicht in irgendwelche Felsspalten langt, wo eine Schlange stecken könnte oder halt einfach so vorsichtig ist wie möglich, unter meiner Verantwortung oder auf meinen Expedition also nie was Schlimmes passiert. Gut, es gab Skorpionstiche, es gibt alle möglichen Sachen, aber es gibt da ist noch nichts richtig Ernstes, wo man schnell einen Arzt gebraucht hätte, weil der ist eigentlich nicht zu kriegen und das ist die Hauptgefahr.
Aber man darf kein Hypochonder sein als Wüstenforscher.
Nein, das stimmt. Entweder man mag es oder man hasst es. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt nicht so, ja, ganz nett, komme ich nochmal mit, sondern manche kommen mit einmal, sagen, nie mehr, das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Andere, die wären richtig süchtig. Also ich habe in den letzten, oh Gott, über 45 Jahren nur 2 Winter erlebt, wo ich nicht in der Wüste war. Und in diesen Wintern, wo ich dann nur halt in Europa war, wurde ich schon kribbelig.
Also andere fliegen nach Gran Canaria?
Genau, aber das ist natürlich, das sind dann nur bestenfalls Spielzeugwüsten oder selbst die Atacama, selbst die US-Wüsten. Australien hat ja streng genommen gar keine Wüste im engeren Sinn. Und auch die Namib und auch die Taklamakan sind natürlich alles keine Wüsten, die nur in irgendeiner Weise mit dieser größten und interessantesten und vielfältigsten Wüste der Erde, eben der Sahara, aufnehmen können. Und ich glaube, wenn man in diesem Bereich mal lange gearbeitet hat, dann bleibt man auch da, wenn man es mag. Und wenn nicht, dann nie mehr. Dann die Kollegen, die sagen, erinnere mich gar nicht mehr dran. Und das liegt natürlich auch an den extrem harten Arbeitsbedingungen über längere Zeiträume, über Monate. Und früher waren es ja mehrere Monate im Stück ohne Satellitentelefon, ohne irgendeine Verbindung zur Außenwelt, die halt draußen schlafen, in den Schlafsack, nachts kann es minus 10 werden, tagsüber ist halt, kann es an die 50 im Schatten gehen, bloß Schatten gibt es natürlich dort nicht, man lebt von 5 Liter Wasser pro Tag, also trinken, Zähne putzen, kochen, waschen, alles und das über Monate, also an Dusche ist natürlich nicht zu denken, man lebt sehr eintönig, normalerweise ist jetzt im Tschad ist besser, da haben wir einen Koch dabei, der mit einheimischen Mitteln ein Schaf kauft oder halt mit lokalen Sachen, die es in den letzten Oasen noch gibt, dann einen bewirtet, das ist ein Traum, aber eben an die 50 Expeditionen haben wir wirklich gemacht, wo wir selbst gekocht haben und dann abgespült haben mit Sand, was Wasser gibt es ja nicht genug. Und halt dann gibt es einen Abend Reis, einen Abend Nudeln, einen Abend Reis, einen Abend Nudeln. Und das über Monate, von den Sandstürmen ganz abgesehen, von vielen anderen Sachen, die fehlen. Da kann man eben monatelang nicht mal kurz in der Kneipe gehen, Bier trinken. Und das ist
natürlich nicht für jedermann. Aber das sind jetzt alles eigentlich Gründe, die dagegen sprechen, die Sie gerade aufgezählt haben.
Genau, wenn man nicht fasziniert ist von diesen unfassbaren Lebensraum der Wüste. Und ich könnte jetzt natürlich erstmal wissenschaftlich argumentieren und sagen, gut, für einen Geologen ist ideal, wenn keine Vegetation da ist, dann sieht man alles. Man sieht die geologischen Schichten. Für den Archäologen ist es ideal, weil man sieht die Fundplätze, die eben der neolithische oder der paläolithische Mensch vor 10.000 Jahren oder vor 100.000 Jahren hinterlassen ist, so wie es ist, ohne Vegetation, ohne Grasdecke, wo man ja kaum irgendwas erkennen kann. Und das gilt eben auch für den Biologen, der dann wirklich in diesem Freien die kleinste Termite und das, oder Botania die kleinste Pflanze sieht, die man halt in anderen Bereichen gar nicht erkennen würde. Oder man sieht eben einen Meteoriten oder man sieht irgendwelche Skelette, Dinosaurier-Skelette. Man schläft dort draußen unter diesem einmaligen Sternenhimmel, man hört die Meteoriten pfeifen, man sieht was, man ist aufgeschreckt, man wird wirklich, das hört sich jetzt ein bisschen schnulzig an, man wird wirklich Teil der Natur.
Was sagen Ihre Freunde, Ihre Bekannte?
Ja, also ich meine Frau, mein Kind, man braucht entsprechende Partner oder Partnerinnen, die das mitmachen. Das anders geht es nicht. Gut, Scheidungen gibt es auch bei Nicht-Wüstenforschern.
Gut, aber wenn Sie in die Wüste geschickt werden von einer Frau, da schmunzeln Sie drüber.
Ach so, ja genau. Also hier, da gibt es ein nettes Buch auch von einer WDR-Journalistin, wie mich mein Mann in die Wüste schickt und umgekehrt auf den Mond schieße.
Also das kann Sie nicht erschrecken, oder, wenn das passiert?
Man muss halt allein klarkommen und man muss sagen, das ist eine On-Off-Situation. Jetzt ist er weg oder jetzt ist sie weg und jetzt kommt sie wieder, muss Vertrauen haben. Und dann weiß man, wenn kurzfristig irgendwas passiert, gibt es keine Möglichkeit, dass man ins Flugzeug steigt, am nächsten Tag da ist. Das kann 1-2 Wochen dauern, im besten Fall.
SMS, WhatsApp ist auch schlecht wahrscheinlich.
Also gibt es gar nicht. Es gibt Satellitentelefone, die ich aber auch zwiespältig sehe, weil man kann im Ernstfall ja sowieso nichts machen.
Wann geht's wieder los in die Wüste?
Könnte im Extrem morgen sein.
Dann will ich Sie nicht länger aufhalten.
Ja.
Bestellen Sie schöne Grüße.
Mach ich.
Prima.
Es gibt definitiv langweiligere Orte, um zu forschen, aber wer in der Wüste arbeitet, muss im Herzen auch ein Abenteurer sein. Und in diesem Fall redet der Forscher auch gerne drüber. Der Geologe, Klima- und Wüstenforscher Stefan Kröpelin aus Köln hat gerade eben den renommierten Kommunikatorpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft verliehen bekommen für die Vermittlung seiner Forschung über die Sahara. Leonardo, hören Sie. WDR 5.